Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein Mann erschießt nach einer Auseinandersetzung ums Masketragen einen anderen und gibt auch bei der Polizei danach in Vernehmungen zu Protokoll, er lehne die Corona-Maßnahmen ab. Diese Tat aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz hat auch zu einer Frage geführt nach politischer Mitverantwortung. Darüber spreche ich mit Liane Bednarz, Publizistin. Frau Bednarz, jetzt zeigen viele Finger, ja, wenn es ums Politische geht, in dieser Woche Richtung AfD. Das überrascht natürlich einerseits nicht, denn die AfD lehnt auch selber ja gerne laut Maske tragen ab und kritisiert die Maßnahmen, wo sie kann. Und ihre ganze Wahlkampf- und Social-Media-Rhetorik ist jetzt freundlich gesagt auch nicht unbedingt deeskalierend. Aber ist es nicht trotzdem ein bisschen simpel, von den anderen Parteien jetzt zu sagen, ach ja, guck mal, da ist die Schuld?
Das ist in dieser Form natürlich zu simpel. Allerdings muss man schon genau hinschauen, wer hat diese Agitation gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit befördert? Wer hat aktiv dieses Narrativ bedient, dass wir uns in einer Corona-Diktatur befinden? Und gerade bei Letzterem hat die AfD mitgemacht. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Corona-Krieger, im Frühjahr erschienen von Matthias Karmann von der Welt und Annelie Laumann. Und da sind etliche Beispiele auch genannt, wie die AfD Stimmung gemacht hat. Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass der Abgeordnete Thomas Seitzel dann übrigens später selber Corona hatte, mit einer nutzlosen Häkelmaske im Bundestag saß. Sowas ist natürlich keine seriöse Corona-Kritik. Dann, ich erinnere daran, dass Alexander Gauland im Bundestag ja selber von Corona-Diktatur gesprochen hat. Das hat dann später Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende der Partei, zurückgewiesen. Aber das hat dieses Narrativ bedient, ohne dass man jetzt sagen kann, die AfD hat jetzt konkret diesen Mann in Idar-Oberstein getriggert und beeinflusst. Aber es ist eben Teil einer größeren Bewegung, die gegen diese Maßnahmen Stimmung macht und sich von, ich nenne es jetzt mal, seriöser Kritik an der Corona-Politik, wie zum Beispiel die FDP sie ja geleistet hat, unterscheidet.
Teil einer größeren Bewegung, die jetzt sozusagen dieses Thema für sich entdeckt hat und quasi einsortiert in ihr Weltbild, oder Teil einer Bewegung, die einfach schon erst mit Corona jetzt stark geworden ist?
Nein, also Corona hat diese Bewegung nochmal weiter radikalisiert. Der Verfassungsschutz hat ja vor einigen Monaten auch bekannt gegeben, dass er jetzt praktisch einen neuen Phänomenbereich, so nennt er das, geschaffen hat, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. So, und der Haupttrigger dafür ist, dass diese Menschen, also gerade auch in diesem Querdenkermilieu, glauben, wir würden in einer Art ja entweder schon vollendeter Diktatur oder quasi Diktatur leben, und dagegen müsste man jetzt Widerstand leisten. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Diese Diskurse begannen im Grunde mit den Euro-Rettungsmaßnahmen. Da wurde schon der europäische Stabilitätsmechanismus wurde als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, also Anspielung auf 1933. Und auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gab es eben auch diese große Erzählung, angeblich würde das Land geflutet, Stichwort illegale Massenmigration, es gäbe einen Bevölkerungsaustausch und dagegen müsse man Widerstand leisten. Und das wurde dann ja auch gemacht, zum Teil durch so Sabotageakte wie Busblockaden oder auch Grenzblockaden oder Blockaden von Flüchtlingsheimen. Und sobald sie dann, oder nicht sobald, aber wenn man dann in diesen extremistischen Bereich reinkommt, da war das ja auch schon so, dass Leute dann zur Tat geschritten sind.
Ja.
Und jetzt ist praktisch durch die Corona-Krise konnte dieses rechte Milieu diese Erzählung sozusagen auf das Corona-Thema übertragen. Und jetzt meint man eben, man müsse insoweit Widerstand leisten und sieht sich tatsächlich im Recht, weil man eben diese angeblich ja illegalen Zustände herbeifantasiert.
Wenn man so eine gewisse Kontinuität in diesem Thema sieht, die Sie da gerade beschreiben, dann würde ich sagen, ist es ja vermutlich noch viel wichtiger, dass man sich politisch klar davon abgrenzt. Ich habe ein Interview gelesen mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun, die beschäftigt sich auch intensiv mit Verschwörungsmythen, und die hat im Prinzip gesagt, es funktioniert nur, wenn es eine klare politische Abgrenzung gibt. Fehlt die aber gerade, und zwar auch, wir haben gerade vorhin über diesen politischen Finger gesprochen, der irgendwo hinzeigt, fehlt die eben auch bei den anderen Parteien? Also wir müssen für Provokation ja gar nicht unbedingt bis zur AfD nach rechts gehen. Die sitzt mit Hans-Georg Maaßen ja auch in der CDU.
Ja, diese Lust am Radau und daran, möglichst laut zu sein, die findet man eben auch vereinzelt in anderen Parteien. Und da hätte ich mir auch immer gewünscht, dass es dann auch eine größere Abgrenzung auch innerhalb der CDU gegenüber Herrn Maaßen gibt. Wobei Herr Maaßen hat jetzt dieses Widerstandsnarrativ meines Wissens nicht aktiv bedient. Aber er provoziert eben auch und man sollte versuchen doch Provokationen, wenn es zu lassen. Also man kann sich natürlich pointiert äußern, das soll man ja auch in Debatten, aber man sollte es nicht so übertreiben.
Hat ein Widerstandsnarrativ aber quasi der FDP-Politiker Kubicki betrieben, wenn er sowas sagt wie, selbstverständlich sei er in Kneipen gewesen in der Pandemiezeit, auch wenn das nicht ging, das sei halt sein Recht auf autonomes Handeln?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, mich hat diese Äußerung schockiert. Immerhin ist Herr Kubicki ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Und was er ja macht, und damit bedient er tatsächlich diese Kernidee auch dieser Szene, es ist eine Selbstermächtigung zum Rechtsbruch. Beziehungsweise anders, gut, die Querdenker sagen ja überwiegend, das ist alles schon grundgesetzwidrig. Er sagt jetzt ja nicht, die Gesetze seien rechtswidrig oder würden gegen die Verfassung verstoßen, aber er nennt sie eben unsinnig. Und ermächtigt sich dann selber, Regeln, die ihm nicht gefallen, subjektiv einfach zu ignorieren und findet das auch ganz normal offensichtlich. So, das ist beim Corona-Thema selbst sehr gefährlich. Immerhin gab es ja dieses eine Krankheit mit Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. Also allein das ist schon schockierend, so Larifari damit umzugehen. Aber man muss es ja zu Ende denken. Also im Endeffekt, was soll denn jetzt jemand, der das liest, kann doch eigentlich nur die Schlussfolgerung ziehen, okay, wenn mir jetzt bestimmte andere Gesetze nicht gefallen, dann halte ich sie einfach auch nicht ein. Also, dass er so weit gegangen ist, ist nicht nachvollziehbar, gerade auch, weil die FDP als solche, das sagte ich ja schon, eigentlich seriös war und ist in ihrer Kritik an den Schutzmaßnahmen.
Ein kleines Detail vielleicht, aber ich finde es dann trotzdem noch wichtig und erwähnenswert in diesem Zusammenhang, ist auch dieses Video, was von Armin Laschet gepostet wurde, im Prinzip am selben Tag, an dem die Details zu dieser Tat von Ida Oberstein klar geworden sind. Das war natürlich was man ihm jetzt in dieser zeitlichen Gleichzeitigkeit nicht vorwerfen kann. Da gab es ein Video, in dem er eben auch so einen Corona-Politik-Gegner eine Bühne bietet. Ist das ein Versuch, sich da vielleicht doch auf dem letzten Weg noch Prozente von rechts zu holen? Weil ich meine, so ein Video mag jetzt für Angehörige sich auch ein bisschen komisch anfühlen, auch wenn es ein zeitlicher Zufall ist, dass der Mann, der Kanzler werden will, jetzt einem Menschen aus dieser Szene da gerade eine Bühne bietet.
Ja, also es ist einfach ungut gelaufen. Das war sicherlich keine Absicht, wobei ich auch nicht weiß, ob das Video jetzt zurückgezogen wurde oder nicht. Also ich hätte dann gesagt, da muss man es zumindest zurückziehen. Es ist eine Gratwanderung. Ich bin grundsätzlich auch jemand, die sagt, man soll versuchen, im Grunde Leute, die so abdriften, wieder in den Diskurs zurückzuholen und sie nicht einfach aufgeben. Aber die Frage ist dann, ob man das im Rahmen eines Videos dann so plakativ wirklich spielen muss, weil das natürlich auch, wie Sie sagen, den Eindruck erwecken kann, man kann so Leute einfach problemlos dann doch auf die Bühne lassen und dort mit ihnen reden. Olaf Sundermeier hat es, der Rechtsextremismus-Experte, hat das sehr kritisch gesehen im WDR und sagte auch, also muss man natürlich immer sehen, dass gerade dieses Querdenker-Milieu ja auch diese Bürgerkriegsfantasien hat. Also glaubt, wir ständen kurz vor dem Bürgerkrieg. Und ob man jetzt so Leute dann unbedingt im Video noch zeigen muss, wobei ich der Herr, weiß ich nicht, ob, also das ist jetzt niemand, der wahrscheinlich, der selbst Bürgerkriegsfantasien hat, aber trotzdem ist es halt jemand, der Teil dieser Bewegung ist. Und das so prominent zu spielen, halte ich auch für nicht ideal, sagen wir es so.